Ja, liebe Geschwister, liebe Gäste, ich hoffe, ich rede laut genug. Mache heute nicht mit Lukas weiter, sondern ich nehme was aus meinem Alltag, habe überlegt, weil da kommen ja immer wieder so Fragen auf einen zu. Und die brauchen manchmal ganz schön viel Einsatz, um Antworten zu finden. Ruhe und so weiter. Und eine von den Fragen war oder entstand daraus, dass ich mit einem Bruder unterwegs war, lieber Bruder, aber irgendwann hat er angefangen, so auf den Sabbat zu drängen, auf die Einhaltung des Sabbats. Kennt ihr vielleicht, oder? Also Hausaufgabe. Eine DIN A4-Seite. Wie begegnen wir solch einem Bruder oder wie argumentieren wir von der Schrift her? Was würdet ihr da sagen? Muss man auch überlegen, oder? Müsst ihr auch überlegen, da bin ich froh. Also vor allem ist es natürlich noch das Spannende, das kompakt und kurz so zusammenzufassen, dass man nicht endlos anfängt diskutieren. Und auf jeden Fall, ich habe entschieden, ich möchte euch die Antwort, die ich dem untergegeben habe, die möchte ich mit euch teilen und ja, bete, dass der Herr mir die richtigen Worte gibt. Auch so, dass ich euch mit reinnehmen kann, weil bei dem Bruder Weise, er kennt die Schrift ziemlich gut. Versteht ihr? Und das kann ich jetzt nicht einfach bei alle hier voraussetzen. Deswegen ist das so ein bisschen ein Spagat. Ich möchte die wichtigen Punkte aus dem Alten Testament her anreißen, aber es geht nicht ins Detail. Mit dem Bruder hat er das gar nicht machen müssen. Der hat gewusst, wenn ich das und das schreibe und er bewegt es, dann weiß ich, kommt er damit zurecht. Also, aber ich habe den Titel gewählt. Vom Sabbat zur Sabbatruhe. Ja. Janik, was das? Du verstehst, was ich meine. Also, aber der Sabbat ist ja die Erinnerung an den, an die Schöpfung, wo der Herr am siebten Tag geruht hat. Steht in 1. Mose 2,2. Erstmals, und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Bleibe bei der Idee, das heißt, am sechsten Tag hat er die Menschen geschaffen, und am siebten Tag, das heißt, der erste vollständige Tag für das Menschenpaar, war Gottes Ruhetag. Also, ich weiß nicht, was die Menschen noch machten, aber es ist doch mal interessant, dass es Gottes Ruhetag war. Dann das Wort Ruhen. Das ist das hebräische Wort Schabbat. Das heißt Ruhen oder aufhören oder ein Ende machen. Auch im Sinne von vertilgen, wegschaffen, abschaffen. Es gibt natürlich noch andere Worte für Ruhen im Hebräischen. Die werden auch 1. Mose häufig verwendet. Zum Beispiel Nuach, das heißt auch ruhen oder Ruhe verschaffen oder einfach bloß lassen. Aber es gibt auch da noch Dutzende andere Möglichkeiten, das zu übersetzen, beziehungsweise es wird je nach Zusammenhang auch anders übersetzt. Aber hier steht auf jeden Fall Schabbat, das heißt aufhören, ein Ende machen, ruhen, aufhören, ein Ende machen. Und das ist ja dann eines der 10 Gebote und es wird vielfach bestätigt im 2. Buch Mose, 3. Buch Mose. 2. Mose 31 zum Beispiel. Und du, also Mose, rede zu den Kindern Israel und sprich, gewiss, meine Sabbate sollt ihr halten, denn sie sind ein Zeichen zwischen mir und euch bei euren Geschlechtern, damit ihr wisst, dass ich der Herr es bin, der euch heiligt. Paar Verse später, 6 Tage soll man Arbeit tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat der Sabbat der Ruhe. Heiligt dem Herrn. Wer irgend am Sabbat, am Tag des Sabbats eine Arbeit tut, soll gewiss getötet werden. Schriftig, oder? Aber daran erkennen wir, dass es dem Herrn wichtig ist, diese Ruhe vor ihm, sage ich jetzt mal, diese Ruhe vor ihm ernst zu nehmen. Aber was ist diese Ruhe genauer? Auf jeden Fall war es dann für Israel so, es gab dann auch Sabbatjahre, die der Herr verordnet hat. Und Sabbat taucht also immer wieder auf im Ganzen, also im zweiten, dritten Buch Mose vor allem, und wird immer wieder betont. Und wenn Gott es so betont, na, müssen wir auch wissen, es ist ihm wichtig. Er sagt aber auch klar, Jens Schoklese, es ist ein Zeichen oder ein Bund, eine Satzung für Israel. Steht nichts von den Nationen. Und mir heute als durch das Blut Jesu erkaufte, als Gemeinde Jesu Christi, wir sind nicht Israel. Die Gemeinde ist nicht Israel. Und Israel ist auch nicht die Gemeinde. Und die Gemeinde ist auch nicht Ersatz oder Nachfolger von Israel. Wenngleich es natürlich zwischen Gemeinde und Israel immer eine, wie sagt man, Schnittmenge gibt. Aber wenn das Gott so wichtig war, der Sabbat, die Ruhe vor ihm, dann müsste man ja eigentlich auch im Neuen Testament viel drüber finden. Oder? Da fällt euch sicher einiges ein. Was findet man? Wer hat eine Idee? Also ihr dürft gern. Wir sind Sonntagsschule oder Lerngruppe, wie es der Peter immer sagt. Bitte? Vier. Jawohl. Da kommen wir nachher noch dazu. Ja, fangen wir mal bei den Evangelien an. Was fällt uns da zum Thema Ruhe oder Sabbat ein?
Der Sabbat ist für den Mensch da, nicht der Mensch für den Sabbat.
Jawohl. Das ist Markus 2, 24 bis 28. Also wir sehen in den Evangelien, dass es viele Diskussionen oder gar Streit zwischen dem Herrn Jesus und den führenden Juden gab. Das ist eigentlich das, was in der Evangelie am meisten auffällt, beim Thema Sabbat. Und da, Walter hat schon gesagt, die Pharisäer werfen im Herrn Jesus und seinen Jüngern vor, oder den Jüngern vor allem vor, siehe, was tun sie am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und so weiter. Und dann entgegnet Jesus ihnen, der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Also ist der Sohn des Menschen Herr auch des Sabbats. Das heißt, er fügt noch was ganz Interessantes hinzu. Er stellt sich nämlich über den Sabbat. Und der Sabbat ist Gott gegeben, aber der Herr Jesus stellt sich drüber. Das sollte uns doch zu denken geben, was das bedeutet. Noch deutlicher wird es in Johannes 5, wo die Jünger auch wieder was getan haben, was den führenden Juden nicht gefallen hat. Und Jesus hat es verteidigt. Und dann schreibt Johannes, und darum verfolgten die Juden Jesus und suchten, ihn zu töten, weil er dies am Sabbat tat. Also da ging es um eine Heilung. Das heißt, der Herr hat auch Dinge getan, die den Juden nicht gefallen haben. Und dann sagen sie, und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat tat. Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Mit der Folge, darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, das Wort brach heißt auch auflöste, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, sich selbst Gott gleichmachend. Also, ich möchte mal jetzt den Schwerpunkt auf das Wort oder auflösen nehmen. Also, weil Jesus den Sabbat auflöste. Nicht nur brach, sondern auflöste. Wenn wir jetzt weiter überlegen. So, das war in den Evangelium. Zum Thema Sabbat, zum Thema Ruhe, hat die Simone gerade noch was gesagt, kennen wir auch alle. Da hat Herr Jesus noch ein wunderbares Wort gesagt im Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch erquicken oder Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ich habe schon mal gesagt, der Herr Jesus sagt, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, nicht in euren Seelen. Wichtiger Unterschied. Also, aber das sind die zwei Hauptaspekte, die man aus den Evangelien mitnimmt, wenn man über das, wenn man, über das Thema Sabbat und Ruhe nachdenkt. Aber wie kann das sein, dass die führenden Juden erkannt haben, dass Jesus den Sabbat auflöste? Ich meine, sie haben richtig erkannt, er hat Gott seinen eigenen Vater genannt und mit sich selbst gleich gemacht. Das haben sie richtig erkannt. Haben sie das andere, dass er den Sabbat auflöste, auch richtig erkannt? Um darüber Klarheit zu bekommen, gehen wir in die Lehrbriefe. Oder also in den Rest des Neuen Testamentes und suche nach Sabbat. Wer weiß, wie oft dann das Wort Sabbat in den Briefen Offenbarung noch vorkommt? Ist ganz einfach. Einmal als Sabbat. Natürlich mehrfach im Zusammenhang mit dem Gesetz überhaupt. Das ist klar. Und dann gibt es noch eine besondere Worterfindung, muss man fast sagen, von dem betreffenden Briefschreiber, wo das Wort Sabbat mit hineingewoben ist. Das ist das Wort Sabbatismus. Das ist sozusagen das übergeordnete Prinzip von Sabbat. So wie immer, also all unsere Worte, die wir hier in der Welt haben, Judaismus oder was auch immer, das muss bedeutet im Normalfall, es ist ein Prinzip dahinter. Sage ich jetzt mal so. Gut, also nur einmal, aber jetzt gehen wir zu der Stelle, wo das steht, nämlich Kolosser 2, 17. Ich lese die ganze Vorgeschichte, lese nicht, aber da werden verschiedene wie heißt's? Speisen zum Beispiel oder bestimmte Festtage und dann auch Sabbate genannt. Also im Sinne von, dass man Speisegebote einhält, dass man bestimmte Tage als von Gott geordnete Gebote einhält, dass man Sabbat als das große Sabbatgebot des Alten Testaments einhält. Und dann geht der Vers, also kommt, werden die Dinge aufgelistet, sind vier Punkte. Und der letzte ist Sabbat. Sabbate sind ein Schatten der zukünftigen Dinge. Der Körper aber ist
Christus.
des Christus. Oh, jetzt finden wir eine Verknüpfung. Direkte Verknüpfung von Sabbat und Christus. Das heißt, dass der Sabbat, das Sabbatgebot, ein Schatten von einem Vorbild, von was Echtem ist. von einem Original. Oder vielleicht würden wir heute auch sagen, eine Kopie oder so, aber eine Kopie ist eben auch nur ein Bild. Aber ihr versteht, was ich meine. Der Schatten weist auf das Original hin. Und das Original ist der Christus, wenn ich das mal in meinen Worten so sagen darf. Das bestätigt übrigens auch Hebräer 10, also Hebräerbrief wurde auch schon genannt, Hebräer 4, kommen wir nachher drauf. Hebräer 10 sagt, denn da das Gesetz einschließlich des Sabbatgebots einen Schatten der zukünftigen Entschuldigung, da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge Ebenbild selbst hat, so kann es niemals mit denselben Schlachtopfern, die sie alljährlich, also die Priester nach dem alten Bund, ununterbrochen darbringen, die hinzunahenden vollkommen machen. Das ist auch ein wichtiges Prinzip zu merken. Das Gesetz ist uns nicht gegeben, um uns vollkommen zu machen. Nachvollziehbar. Es gibt, jetzt möchte ich aber noch auf dieses Wort Sabbatismus eingehen. Das wird übersetzt mit Sabbatruhe. Im Hebräer 4, wie schon gesagt worden ist. Und da wird also im Neuen Testament, in den Lehrbriefen, der Sabbat mit Ruhe verknüpft. Und es wird in diesem Abschnitt Hebräer 3 auch schon und Hebräer 4, ich möchte jetzt Hebräer 4 lesen, den ab Vers 1, wird eindringlich dazu aufgerufen, in diese Ruhe einzugehen. Also Hebräer 4, 1, lasst uns nun dafür sorgen, dass nicht etwa, da die Verheißung in seine Ruhe einzugehen noch aussteht, jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. In seine Ruhe einzugehen. Ah ja, ich lese weiter. Müssten wir wieder mehr vom Alten Testament nennen, zum Beispiel Psalm 95, die ganze Geschichte, wo der David nochmal darauf hinweist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Und das in Verbindung mit dieser Ruhe, wo Gott so einen Schwur ausspricht, wenn sie in meine Ruhe eingehen werden. Und wer sind sie? Wird das Beispiel von Israel genannt. Auf dem Weg von Ägypten ins verheißene Land. Das heißt, Israel war gerettet aus der Sklaverei heraus, aber noch nicht hinein in das verheißene Land. Das war dieser Weg. Und dann wird es so beschrieben, wie Israel gemurrt hat in verschiedenen Situationen und sich gegen Gott aufgelehnt hat. Und der Gipfel dieser Auflehnung ist was? Dass sie nicht in das verheißene Land hineingehen wollten. Das heißt, ihr Vertrauen mit Gott, ihr, ich sag mal, ihr Recht geben, wie ich es ja sonst immer sage, oder ihr Übereinstimmen, Gott hat an dieser Stelle komplett versagt. Obwohl Gott sich mit einem Eid dazu verpflichtet hat, ihnen das Land zu geben, als er geschworen hat mit einem Eid, dass er ihnen das Land geben wird, hat alles nichts genützt. Die Umstände haben, wie soll ich sagen, die Umstände haben stärker gesprochen, lauter gesprochen als Gott. Ihr kennt die Geschichte von Mose. Und das wird als Gipfel des Unglaubens oder des Ungehorsams bezeichnet. Und in diesem Abschnitt, wenn wir jetzt weiterlesen, ist davon die Rede. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Und das Wort war ja, ich bringe euch gewiss in das verheißene Land. Ja. Und das glaubten sie nicht. Wir gehen nämlich in die Ruhe ein als die, die geglaubt haben, wie er gesagt hat. Und jetzt kommt dieser Gegensatz, wurde jetzt herausgearbeitet. Denn er hat irgendwo von dem siebten Tag so gesprochen. Und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Und an dieser Stelle wiederum, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Also einerseits gehen wir ein als diese, die geglaubt haben, so wie in Israel damals, wie viele eingegangen sind von den 600.000 Männern, über 20, die ausgezogen sind? Zwei. Und nochmal ein kleiner Ausflug. In vielen Auslegungen wird die Wüstenwanderung Israels, die 40-jährige Wüstenwanderung Israels, also mit der Zeit der Gemeinde verglichen. Und da mag es Aspekte geben, die passen. Aber die Gemeinde, die durch das Blut erkauften, sind diejenigen, die geglaubt haben. Das sind die zwei. Versteht ihr? Ist wichtig, weil wir haben die Verheißung, sage es in meinen Worten zusammengefasst, der Herr Jesus wird uns sicher in die himmlische Heimat bringen. Er hat alles ausgeräumt, was das hätte verhindern können. Alles. Ohne dass wir ihn gefragt haben, ohne dass wir ihn drum gebeten haben, ohne dass wir etwas dazu beigetragen haben, weil uns hat es ja noch gar nicht gegeben. Und wenn jemand sagt, okay, aber ich muss ja meine Sünde bekennen, ja, aber der Herr Jesus hat für deine Sünden schon bezahlt, als alle, oder meine Sünden schon bezahlt, als alle meine Sünden für ihn noch in der Zukunft waren. Auch wichtig zu bedenken. Er hat sie alle schon gesehen, auch die er nur tun wird. Und trotzdem hat er dafür bezahlt. Das ist Gnade. Das ist die herrliche Gnade. Aber wir haben diese Verheißung. Und das alttestamentliche Bild für uns in dieser Situation sind Josua und Kaleb und niemand sonst. Also, lesen wir weiter. Aber es gab natürlich diejenigen, die nicht geglaubt haben, und denen sagt der Herr, und an dieser Stelle wiederum, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Weil es nun dabei bleibt, dass einige in sie eingehen und die, denen zuerst die gute Botschaft verkündigt worden ist, des Ungehorsams wegen nicht hineingegangen sind, bestimmt er wieder einen Tag, ein heute, und sagt durch David nach so langer Zeit, also ein paar Jahrhunderte später, wie vorhin gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie in die Ruhe gebracht hätte, würde er danach, also durch David, nicht noch einmal von einem anderen Tag geredet haben. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Und das ist der Sabbatismus. Ja? Oder Sabbatismus, griechisch. Und hier wird in diesem ganzen Abschnitt werden zwei Formulierungen, zwei hebräische Worte für Ruhe verknüpft, nämlich dieses Ruhen zum Ende bringen vom Wort Schabbat und dieses Nuach, was eben auch bedeutet, wo ist es? Ruhen oder Ruhe verschaffen. Die werden hier verknüpft. Und dann schreibt er weiter, denn wer in seine, also in Gottes Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen eigenen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun eifrig sein, in diese Ruhe hineinzugehen. Und deswegen stand ich hier, weil ich mit uns sagen wir, eifrig sein will, in diese Ruhe einzugehen. Ja? Ich versuche es jetzt noch, ja, ich habe nicht mehr so viel, aber ich versuche es auf den Punkt zu bringen. Die vielen Details hinten aus, die habe ich oft schon hier gesagt, als Ergänzung. Aber der Punkt ist der, in den Sabbatismus, in die Sabbatruhe eingehen. Ich habe es vorhin gesagt, ist plötzlich ganz logisch, wenn man sieht, der Sabbat ist ein Schatten, das Sabbatgebot ein Schatten des Originals. Und der Original, das Original ist der Herr Jesus. Und in die Sabbatruhe eingehen heißt schlicht und einfach, das Ergebnis davon ist in Christus sein. Also in Christus eingehen, wie es Paulus an vielen, vielen, vielen Stellen verwendet. Ja? Und der Hebräerbrief ist ja an die Hebräer geschrieben, die vom Gesetz her kamen. Und der Schreiber hat den Hebräern nochmal oder überhaupt den Herrn Jesus groß gemacht. Er ist der bessere Hohepriester, der überlegene Hohepriester, das bessere Opfer, der bessere Bund, den er eingeweiht hat und all diese Dinge. Versteht ihr? Und da waren vielleicht unter den Hebräern welche, die das noch nicht so klar gesehen haben. Oder welche, die das zwar klar gesehen hatten, aber dann sind sie in der Verfolgung gelandet und kamen ins Zweifeln, also durch verschiedene Lebensumstände. Und dann hat der Hebräerbriefschreiber nochmal das Evangelium und die überragende Überlegenheit des neuen Bundes in Jesus Christus gegenüber dem alten Bund besonders herausstellen wollen. Und auch wenn wir nicht vom alten Bund kommen, wir kommen von Religiosität. Egal, ob wir an die Wissenschaft glauben oder an das wunderbare Gutsein des Menschen, ist mir egal was, ihr wisst. Man kann aus allem Religion machen, auch Geld und Berge und was weiß ich. Deswegen spricht uns das auch an, weil es immer nur um das Hinführen zu dem Herrn Jesus und seinem vollkommenen Werk am Kreuz und in der Auferstehung geht. Und diese Ruhe, die er uns verschafft hat. Deswegen steht nämlich hier in dem Vers 19, denn wer, also von uns oder von den Menschen überhaupt, in die Sabbatruhe Gottes eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen eigenen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Was haben wir da für Hinweise in der Schrift? Also einen ganz, ganz deutlichen Hinweis, dass wir also aufhören sollen mit den eigenen Werken. Gibt viele, schon im Alten Testament gibt es viele Stellen. Wehe dem, der sein eigenes Feuer anzündet, zum Beispiel. Ist auch so eine Stelle. Aber wir haben Epheser 2, Vers 10. Wir sind geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Das heißt, dass in Jesus kommen, da dürfen wir ruhen von unseren eigenen Werken, nicht nur dürfen, sondern sollen. Eigene Werke und die zuvor bereiteten Werke, von Gott zuvor bereiteten Werke, die vertragen sich nicht. Aber es ist natürlich in der Heiligung dann ein Prozess. Wichtig ist, dass wir erstmal in Christus sind, in diesen Sabbatismus, diese Sabbatruhe eingegangen sind und dann in der Heiligung prozesshaft lernen, die eigenen Werke einfach bleiben zu lassen und in den Werken zu wandeln, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Ja, also macht es Sinn? Ist das nachvollziehbar, was ich sage? Es gibt noch viele Details, aber ich versuche mich jetzt mal darauf zu beschränken. Und wir haben heute Morgen schon von der Ruhe gesungen. Wir haben Gläser, Matthäus 11. Ich will euch Ruhe geben. Und auch wenn dort nicht das Wort Schabbat gemeint ist, oder ist ja griechisch, also es ist nicht eindeutig, ob der Herr Jesus das Wort Schabbat oder das Wort Nuach verwendet oder im Sinn hat, als er das sagt. Tatsache ist, dass der Hebräerbrief Kapitel 4 diese Verknüpfung macht, so dass es vollkommen egal ist, ob er das Wort Schabbat oder ob das Wort Nuach im Sinn hatte an dieser Stelle. Es ist diese absolute, vollkommene Ruhe vor Gott, die er uns erworben hat. Und in die sollen wir hineinkommen. Und aus dieser Ruhe heraus sollen wir lernen, in den Werken zu wandeln, die er zuvor bereitet hat. Ein Bild dazu, zu der Ruhe. Wir haben da vorne einen See. Wenn es Sturm hat, so wie im Leben es manchmal bei uns auch Sturm hat, also bei mir zumindest, bei euch vielleicht nicht. Aber dann ist die Oberfläche ganz wild und das sieht man. Das, was vor Augen ist, ja. Aber was ist unter? Wie ist Wasser unter? Ja, ich meine natürlich, die Aare fließt durch, aber versteht ihr? Was ist in der Tiefe? Und in der Tiefe ist der Herr Jesus, der uns seine Ruhe gibt. Vielen Dank. Die ganzen weiteren Details vielleicht anders mal. Wer mag, darf gern noch was ergänzen.
Ich möchte nur ganz kurz auf etwas hinweisen, das ich wahrscheinlich schon früher auch gesagt habe. Im Hebräer 4, da finden wir am Schluss, finden wir drei Hilfsmittel, die da eigentlich drin sind. Und drei, das ist, wenn wir einen Schemel haben mit drei Stützen, der steht immer, ohne dass er wackelt. Und so diese drei Dinge, die da sind, das ist am Anfang von Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Das ist eine von diesen Beinen. Und dann das nächste in Vers 14, da wir nun einen großen hohen Priester haben, das ist das zweite Bein. Und dann kommt das dritte Bein im Vers 16, der Thron der Gnade, dass die Möglichkeit haben, das Gebet, das ist etwas Wunderbares, dass Gott diese Möglichkeit geschaffen hat. Und wir werden ja auch aufgefordert. Es ist nicht nur eine Möglichkeit, es ist eine Aufforderung, es ist ein Befehl. Und diese drei Dinge, die helfen uns, dass wir stabil bleiben können und eben diese Ruhe auch immer wieder finden, auch wenn alles turbulent ist und eben der Thunersee vielleicht hohe Wellen wirft und es sehr stürmisch ist, dass wir nicht nur das sehen, was vor Augen ist.
Eine ganz kurze Ergänzung, ganz ohne Bibelstellen, zu Sabbat und Sonntag. Gott schuf in 6 Tagen die Welt und ruhte am siebten Tag. Das war der Sabbat. Das ist allen bekannt. Welches ist der erste Tag der Woche? Sonntag. Aber die meisten Leute in der Welt nennen Montag als ersten Tag der Woche. Und das ist ein Paradigmenwechsel zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Im Alten Testament musste 6 Tage gearbeitet werden, um einen Tag frei zu haben, um einen Ruhetag zu haben nach getaner Arbeit. Für uns Christen ist der Auferstehungstag heute, der Sonntag, den Tag, den wir feiern. Und aus dieser Auferstehung Christi gehen wir in diese Ruhe ein. Wir beginnen eigentlich mit diesem vollbrachten Werk und können dann in die 6 Tage Arbeit gehen. Heute sind es zwar nur noch 5 heutzutage, aber spielt ja keine Rolle. Wichtig ist das Prinzip. Wir brauchen nicht 6 Tage zu arbeiten, um uns einen Ruhetag zu gönnen, sondern aus diesem Auferstehungstag heraus können wir in diese Ruhe eingehen. Das ist die Voraussetzung, damit wir nachher auch dienen können. Ist gar nicht so unwichtig wegen Montag oder Sonntag. Sonntag ist der erste Tag der Woche und für uns auch der Boden, auf dem wir stehen.
Ich habe auch eine Ergänzung. Vielen Dank. Ich gehe noch einen Schritt weiter, weil das ist nämlich der Kern der Antwort an diesen Bruder. Wer in die ewige Sabbatruhe Christi eingegangen ist, wer in Christus ist, in die ewige Sabbatruhe eingegangen ist, der ist immer in dieser Ruhe. Ja? Ich lasse jetzt die Schriftstelle mal weg, es gibt einige dazu. Und auch, und zwar in der Errettung und in der Heiligung, kommen wir aus dieser Ruhe, gehen in den Alltag aus dieser Ruhe. Römer 12,1 zum Beispiel sagt, dass wir alles, was wir sind und tun und haben, Gott zur Verfügung stellen sollen. Das ist unser vernünftiger Gottesdienst. Das heißt, unser ganzes Leben ist Gottesdienst. Versteht ihr? Und wer, ich habe es vorhin schon gesagt, wer in die Ruhe eingegangen ist, in Christus ist, der ist immer in dieser Ruhe. Der braucht nicht mehr den Schatten eines besonderen Tages. Ja? Und die Gemeinde sind diejenigen, die diesen Schatten nicht mehr brauchen. Sie haben sich aber darauf geeinigt, im Gedenken an die Auferstehung unseres Herrn, damals die erste Gemeinde, den Auferstehungstag zu nehmen für die Versammlung. Aber grundsätzlich ist es auf Grundlage der ewigen Ruhe, die der Herr Jesus uns erworben hat, in die wir eingehen sollen, in die ich eingegangen bin. Hoffentlich versteht ihr, was ich meine. Ist es im Prinzip wurscht egal, welcher Tag, wie soll ich sagen, Sabbat ist oder Sonntag ist, ja. Weil jeder Tag für mich ein Ruhetag vor dem Herrn ist. Das noch zur Antwort an diesen Bruder.
Ich muss vielleicht auch noch etwas ergänzen. Diese drei Stützen, das geht eben gerade nicht darum, die ewige Tatsache, dass wir in der Ruhe sind, das ist definitiv. Es geht darum, dass wir diese Ruhe jetzt schon genießen, im Hier und Jetzt.
Und ein kurzer Zusatz. Wir haben gesehen, der Sabbat, das Wort Sabbat hat auch einen Zusammenhang mit beenden oder vollenden. Und während wir schon innerlich auf jeden Fall in den Sabbat eingehen können mit der Bekehrung, hat Gott noch nicht Sabbat. Nach der Schöpfung sahen wir, dass Gott sein Werk vollendet hat, beendet hat, kam der Sabbat. Und das Werk im Neuen Testament ist noch nicht beendet. Der Gott ist noch nicht im Sabbat, er wird dann im Sabbat sein, wird dann in die Ruhe, in die göttliche Ruhe einkehren, wenn das Werk mit der Menschheit beendet ist. Das ist dann auch äußerlich dann eine Ruhe. Also aktuell können wir nur innerlich mit dem Herrn in Versöhnung in die Ruhe eingehen, aber äußerlich, das sehen wir, ist das alles andere als ruhig. Es kann sogar größtenteils auch stürmischer sein als vorher in unserem Leben. Das Beispiel mit dem Sturm, mit dem See, sehr schön. Und trotzdem innerlich haben wir die Ruhe, aber es wird ein Tag kommen, an dem die letzte Seele den Herrn anerkannt hat, an dem das letzte Gericht gesprochen ist, an dem die Türen zu sind, an dem eine neue Himmel, eine neue Erde existiert. Und das ist dann der ewige Sabbat, der ewige Ruhe. Und das ist dann auch dann, wenn das zweite Werk nach der Schöpfung vollendet ist. Und Das soll für uns auch eine Hoffnung sein. Also den Sabbat, den wir jetzt haben, der soll uns Kraft geben, die innere Ruhe, und soll uns nicht davon abhalten zu arbeiten, weil wir sind, das Werk des Herrn ist noch nicht vollendet, es ist noch aktiv. Wir müssen auch noch aktiv sein. Und genau, aber was uns dann trotzdem die Hoffnung gibt, ist dann das wirklich den Blick auf den Himmel und auf die Ewigkeit. Und ich will darum ein paar Verse lesen aus der Offenbarung, Kapitel 21, 22. Ich persönlich habe diese zwei Kapitel oft vernachlässigt. Aber eigentlich sind es sehr, sehr starke Worte. Ich lese einfach ein paar Mal vor. Vers 2 zum Beispiel und 3. Und ich sah die heilige Stadt des neuen Jerusalems aus dem Himmel herabkommen von Gott, bereitet wie eine für den Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Thron sagen, siehe die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, und ihr Gott. Und er wird jede Träne von den Augen abwischen, und Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Das Erste ist vergangen. Und 6. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega. Der Anfang, das Ende. Und in diesem Kontext auch der, der beendet hat. Ich will den Dürstenden aus dem Quelle das Wasser des Lebens geben umsonst. Wer überwindet, wird dies erben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Oder Vers 22. Und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr, Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel. Und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie erscheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet. Und ihre Lampe ist das Lamm. Und die Nationen, also wir, werden durch ihr Licht wandeln. Und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Und ihr Tor soll bei Tag nicht geschlossen werden. Denn Nacht wird dort nicht sein. Und man wird die Herrlichkeit der Erdennationen zu ihnen bringen. Und nicht wird sie in sie eingehen, irgendetwas Gemeines oder was Gräuel oder Lüge tut, sondern nur die, die geschrieben in das Buch des Lammes, des Lebens des Lammes. Und zum Schluss noch, Vers 3. Und keinerlei Fluch wird mehr sein. Der Fluch der Bestrafung ist weg. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen, und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirn sein. Ihre Nacht wird nicht mehr sein und kein Bedürfnis nach einer Lampe und dem Licht der Sonne, denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Der Herr, der Gott, der Geister der Propheten, hat seinen Engel gesandt, seinen Knecht zu zeigen, was bald geschehen muss. Und siehe, ich komme bald, glückselig, der die Worte des Weissagens dieses Buches bewahrt. Das sind so die letzten Verse, und immer wenn wir entmutigt sind, sollen wir diese noch lesen, oder die zwei Kapitel. Sie öffnen uns die Augen wirklich auf den Blick. Es ist nur noch am kurz, am Schluss der Bibel, ist so eine Offenbarung, was der Himmel ist, und der Himmel ist aber nicht ein Ort des Vergnügens im weltlichen Sinn, sondern es ist ein Ort der Ruhe, des Lichtes, eine ewige Ruhestätte. Und das Buch Offenbarung, die Bibel endet mit Amen, Amen, ist genau dein Name Gottes übrigens, Amen, der Amen heißt. Es beginnt mit am Anfang schuf Gott auch ein Name Gottes. Es endet mit Amen auch.